Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split.
Good morning Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Vereinigte Staaten und Großbritannien und wo ihr uns sonst noch hört. Herzlich willkommen zum Retterview Teil 4. Ihr schafft es scheinbar immer noch, uns zu ertragen. Vierte Folge hätte ich nicht gedacht. Und mit dabei wieder Luis aus Köln.
Yes, hello, einen wunderschönen guten Tag.
Ja, immer noch im Lockdown und wir schaffen es immer noch nicht, uns zu treffen. Wir gucken uns an, wieder via Kamera und FaceTime. Also wenn mal irgendwas verzögert braucht, dann liegt es entweder daran, dass wir sprachlos sind oder dass die Verbindung einfach schlecht ist. Aber bisher ist alles noch in Full HD. Und bevor wir loslegen, müssen wir mal Danke sagen. Wir haben mal in unsere Statistiken reingeguckt. Das machen wir eigentlich super selten, ne? Aber wir sind mittlerweile bei fast 15.000 Listens. 15.000 Mal. Jetzt rechne das mal in Stunden um, Luis. Ja. Mhm. Wie lange uns die Leute so hören, hätte ich nicht gedacht. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Der eine wird sagen, 15.000, also mal wirklich. Aber ich finde, 15.000 ist schon eine nette Zahl.
Genau. Ich meine, ich hab ja auch keine Vergleichswerte tatsächlich. Ich weiß ja nicht, wie viel die Großen so bekommen. Aber ich finde auch, also wir freuen uns da auf jeden Fall darüber und hoffen natürlich, dass das so weitergeht. Also gilt nach wie vor natürlich immer, markiert uns gerne, wenn euch eine Folge gefallen hat auf Instagram oder sonst wo. Auf Facebook sind wir ja gar nicht, fällt mir gerade ein. Und darüber freuen wir uns tatsächlich immer sehr. Ich kann tatsächlich nicht immer alles dann auch gleich in meine Story packen, weil sonst habe ich teilweise dann irgendwie eine Story, wo 100 Mal nur steht, wie toll der Podcast ist, was mich natürlich freut und ich bedanke mich auch bei jedem, aber genau, das wollen die Leute halt dann nicht sehen an der Stelle, die müssen sich dann halt mal 100 Mal durchklicken. Markiert aber gerne den Sammy, der freut sich, der
hat Kapazitäten. Ich krieg auch genügend und ich muss auch immer ein bisschen, das liegt nicht, ich nehme wirklich wahllos irgendwelche Stories und teile die, aber wirklich nicht alle und da gucke ich nicht nach Aussehen, sondern ich nehme einfach, ach guck mal, die, ja, da packe ich jetzt mal wieder den Podcast rein. Also,
ja, so mache ich es auch.
Seid nicht böse auf uns, wenn wir nicht alle reinpacken, aber wir versuchen unser Bestes, euch allen irgendwie Aufmerksamkeit zu schenken.
Allerdings.
Apropos Aufmerksamkeit, du hast ja eine Mail bekommen, habe ich gesehen bei dir in der Story, und wurdest nominiert zum goldenen Blogger.
Ja, du bloggst? Ganz komische Nummer. Ich habe eine Mail bekommen, ich dachte zuerst, es wäre Spam tatsächlich, wo drin stand, herzlichen Glückwunsch, du bist nominiert. Und ja, dann habe ich da einfach mal reingeschaut, was das genau ist. Und ich bin jetzt für die Goldenen Blogger nominiert. Ich habe das ganze Konzept immer noch nicht so ganz verstanden, dieses Preises. Da geht es wohl irgendwie um Leute, die auf Social Media da besonders in Erscheinung treten. Allerdings ist auch Angela Merkel nominiert in irgendeiner Kategorie. Also ich kann auch nicht so ganz abschätzen, wie seriös das ist. Ich weiß aber, dass letztes Jahr wohl Rezo da irgendwas gewonnen hat. Scheint es ja doch schon ein bisschen seriös zu sein. Ich bin jedenfalls nominiert in der Kategorie Berufsbotschafter. Genau. Mhm. Und ich weiß, dass jetzt Ende April irgendwann ist so eine Zoom-Veranstaltung und da wird dann der Preis verliehen. Aber wenn ich da was Neues hören sollte, dann werde ich das natürlich direkt weiterleiten. Was mich aber tatsächlich interessiert, was macht denn eigentlich der Film, den du letzte Woche gedreht hast im Krankenhaus?
Ja, ich habe Material gesichtet. Es ist ja immer so, du guckst dir danach erstmal alles an, was du so gesehen hast und bin zufrieden und bin jetzt gerade echt dabei, dass ich das bis Mittwoch fertig habe. Also ich schneide, dann kommen noch so ein paar Loots drauf, dann werde ich mir ein bisschen Musik aussuchen dazu und ich hoffe, dass Mittwoch dann der Film rauskommt und ich werde euch alle dran teilhaben lassen, weil der wird natürlich kostenlos überall wieder zur Verfügung stehen und euch eine schöne Botschaft übermitteln.
Ich bin gespannt. Wird er auch auf TikTok sein oder ist er zu lang dafür?
Nee, ich werde einen Teaser auch für TikTok machen, ja. Da versuchen, das irgendwie reinzupacken. Aber 60 Sekunden sind echt wenig. Ich denke mal, das kriegt man aber trotzdem hin.
Mhm. Ich bin gespannt.
Genau. Ja, also wie gesagt, kommt noch. Ansonsten seht ihr mich irgendwie am Montag. Also ich bin morgen irgendwie in der Kochshow, aber nur für die Rostocker. Also wer aus Rostock zuguckt oder vielleicht noch Umgebung TV Rostock mit reinbekommt, da wurde ich eingeladen zu kochen. Ich weiß nicht, wer auf so eine blöde Idee kommt, mich an den Herd zu lassen.
Kannst du kochen oder?
Ich kann es tatsächlich. Ich war ja auch mal sehr, sehr engagierter Koch. Also wirklich Hobbykoch. Aber tut mir leid, also wenn der Koch neben mir dann umfällt, lag's an mir.
Ah. Alles klar, aber dann kannst du direkt erste Hilfe leisten. Ja, was tatsächlich ein paar Leute geschrieben haben, ist bezüglich der RS-Ausbildung, also der Ausbildung zum Rettungssanitäter. Wir haben uns ja im letzten Podcast da intensiv mit beschäftigt, mit allen Ausbildungswegen und Möglichkeiten. Es ist tatsächlich so, dass in einigen Bundesländern diese Rettungssanitäterausbildung angepasst wird aktuell. Ich sehe das noch nicht, dass das stundentechnisch ein groß länger wird, sondern es ist wohl irgendwie eine Verschiebung. Also Krankenhauspraktikum wird irgendwie so ein bisschen gekürzt, dafür wird der Theorieteil ein bisschen länger. Ich habe dann direkt mal bei NRW geschaut zum Beispiel. Und da die Rettungsdienstschule, die ich da jetzt gefunden hatte, die bietet das tatsächlich immer noch so an, wie wir es erklärt haben. Hab aber gehört, zum Beispiel in Niedersachsen oder in Rheinland-Pfalz, glaube ich, da wird das gerade ein bisschen angepasst. Das sind aber wenige Stunden, um die es da geht. Also jetzt nicht so, dass man dann 3 Monate länger braucht, sondern das ist dann irgendwie eine Woche länger, glaube ich. So Pi mal Daumen. Das haben uns einige geschrieben, genau. Aber nach wie vor natürlich in einem FSJ bzw. Bundesfreiwilligendienst darstellbar.
Ja, also vielen Dank auch für die Feedbacks. Genau, es gab auch bei mir eine Nachricht bezüglich deiner Aussage, dass in der Wasserrettung ein Notfallsanitäter immer drin sein muss. Also da wurde sich ein wenig echauffiert sogar, dass sie das so nicht kennen.
Nee, du sagtest doch an einer
Stelle, stimmt, oh verdammt. Und ich dachte immer, ich
wollte das jetzt hier auf unsere Notizen runterbügeln.
Ja, ich gucke gerade die Notizen, da steht drin Chris. Tatsächlich habe ich gesagt, dass man das auch mal für die Wasserrettung braucht. Genau, also Leute, wir versuchen hier wirklich alles sehr pauschal irgendwie runterzubrechen und euch wirklich möglichst gut zu erklären. Natürlich heißt es nicht, dass ihr auf jedem Turm einen Notfallsanitäter braucht oder Rettungsassistenten, aber ich kenne das tatsächlich auch so, dass zum Beispiel bei uns am Strand in Warnemünde ist es so, dass mindestens ein Rettungsdienstmitarbeiter auf dem Hauptturm sein muss, der koordiniert das Ganze so, liegt einfach auch daran, dass da manche medizinischen Geräte einfach auch nur von Rettungsdienstpersonal benutzt werden können. Ja, dementsprechend. Also das nicht überall so gleich nehmen. Ihr könnt uns immer natürlich gerne erzählen, wie es bei euch ist. Das erweitert unseren Ausbildungshorizont natürlich auch. Und wir wissen dann, wie es in sonst so Deutschland läuft. Beziehungsweise ich glaube, die Dame war sogar aus der Schweiz, die mir das erzählt hat.
Ach krass.
Naja, okay. Wir haben uns ja mehr mit Deutschland beschäftigt, aber sie ist auf jeden Fall am Bodensee unterwegs gewesen. Das ist ja so, ne, deutsch-schweizische Grenze. Ja.
Ja.
Was ist unser Thema eigentlich heute, Louis? Wir wollten ja heute mal so ein bisschen aus unseren Einsatzszenarios erzählen.
Genau. Hauptthema steht zwar gerade, sehe ich in unseren Notizen, noch Karriere im Rettungsdienst. das war ja letzte Woche. Nee, heute dachten wir uns, wir haben uns ja dazu entschieden, die letzte Folge des Monats, beziehungsweise dann immer die vierte Folge, uns mit besonderen Einsatzgeschichten so ein bisschen zu befassen. So quasi der Talk direkt von der Straße. Und das soll heute unser Thema sein. Wir haben ein paar Themen rausgesucht, ein bisschen in der Gedächtniskiste gekramt und haben da so ein paar interessante Fälle, Phänomene mitgebracht. Und über ein Phänomen biblischen Ausmaßes, möchte ich fast meinen.
Seid gespannt.
Wird der Christian jetzt sprechen. Christian, erzähl doch mal. Es gab da mal, ich glaube im Johannesevangelium, einen Lazarus, der von Jesus von den Toten erweckt wurde. Und wie genau kriegen wir jetzt da die Brücke geschlagen zum Rettungsdienst?
Ich habe immer, ist lustig, wie ich sehe hier in unseren Notizen, manchmal haben wir ja auch einfach so Überschriften, ja, bei uns, der Lazarus-Fall. Jetzt müsste noch so eine coole Musik dazu kommen, so dü-dü-dü-düm. Das machen wir einfach mal kurz.
Genau, so Medical Detectives.
Der Lazarus-Fall. Nein, tatsächlich wollen wir jetzt hier nicht immer nur Aufsehen erwecken, sondern wir wollen euch natürlich auch zeigen, wie es so bei uns im Rettungsdienst aussieht, was wir denken, was wir fühlen, was wir so machen, warum wir es machen. Und da geht es weniger um Sensation, sondern eher um Lehrreiches. Und ich hatte tatsächlich einen Einsatz, der mich wieder mal beeindruckt hat. Es gibt ja viele, die mich sehr lustig beeindrucken, aber der hat mich wirklich sprachlos gemacht. Und zwar wurden wir gerufen, das Stichwort war Reanimation, Patient wach. Das heißt also, da hat jemand reanimiert und der Patient ist wieder aufgewacht. Das war tatsächlich im Pflegeheim, wir sind hingekommen, wir wurden sehr schnell empfangen und die Pflegerinnen und Pfleger, die sich um den Patienten gekümmert haben, haben ihn tatsächlich reanimiert. Er soll angeblich noch wach gewesen sein, als wir aber ihn untersucht haben, war er nicht mehr wach, tatsächlich sogar blau im Gesicht, was schon dafür spricht, dass er nicht mehr atmet, so dass wir die Wiederbelebung weiterführen mussten. Das ist so, wir haben also wiederbelebt, wir haben reanimiert, wir haben geschockt, wir haben Medikamente gegeben, all das, was man so machen muss. Und leider haben wir nach einer gewissen Zeit alle entschieden, das heißt, es ist immer so ein, ne, eine Entscheidung, die wir zusammenführen dann als Team. Der Arzt fragt alle ab und alle sagen ja oder nein, dass wir den Herrn doch gehen lassen. Also, dass wir das, die Reanimation einstellen. Das waren erstmal keine Zeichen mehr dafür da, dass das Herz irgendwie noch Anstalten machen möchte, weiterzuschlagen. Wollten dann quasi, müssen dann noch 20 Minuten warten und wollten die Frau reinholen zur Verabschiedung, ne, die auch mit in dem Pflegeheim war und im Nachbarraum gewartet hat. Und der Arzt holte die Frau, der Patient war asystol, das heißt also keine Reaktion, keine elektrische Aktivität mehr am Herz. Und plötzlich, als die Frau ins Zimmer kam, wie auch immer, fing er plötzlich an, spontan zu atmen. Und hat einen ganz normalen Sinusrhythmus, zwar mit Herzinfarkt-EKG, aber einen Sinusrhythmus gehabt und war wieder da. Also er war nicht wach, aber er hat ganz normal geatmet. Und wir standen alle da und ich guckte nur aufs EKG, guckte den Kollegen vom NEF an, also vom Notarztwagen und sagte so, guck mal auch drauf. Atmet der wieder? Das ist doch ein Rhythmus. Und der Notarzt hat das auch irgendwie gerade bemerkt und schickte die Frau schnurstracks wieder raus mit einem kleinen Aufschrei, die Frau wieder raus. Ja, und tatsächlich haben wir dem Patienten ohne weitere Reanimation, ohne weiteres, nur noch ein paar andere Medikamente gegeben, ins Krankenhaus gebracht. Er hat dort dann immer weiter geatmet und weiter das Ganze gemacht und wurde in den Herzkatheter gebracht wegen eines Herzinfarktes, eines Verschlusses der Herzkranzgefäße und hat das Ganze überlebt. Und zwar ohne Schäden.
Krass. Das ist echt ein krasser Fall.
Das zeigte vor allen Dingen aber auch, wie wichtig es wieder ist, Reanimation ab dem ersten Moment. Ne? Also wenn man, sobald man merkt, Reanimation machen, die Pflegerinnen haben das wirklich toll gemacht. Ja, die haben sogar beatmet und Wiederbelebung, also Kompressionen ausgeführt. Und wir haben es weitergeführt. Also es ist besser jetzt nicht sein können für denjenigen.
Hast du mal geschaut, so ein bisschen Background, was da jetzt genau die Ursache sein könnte bei so einem Lazarus-Phänomen?
Das gibt es sehr selten und das ist teilweise auch recht unerforscht. Es gibt so ein paar Theorien, ne, die das Lazarus-Phänomen auslösen. Ich habe tatsächlich mal nachgeguckt, direkt danach und habe es gleich wieder gelöscht kurz mal. Also es kann sein, dass natürlich Medikamente erst später gewirkt haben, dass sich die Repolarisation später erst wieder eingestellt hat. Also das ist ja am Herzen so, dass sich Ionen austauschen die ganze Zeit und dadurch dann ein elektrischer Impuls entsteht im Sinusknoten bzw. auch in den AV-Knoten. Und wenn das gestört ist, ja, und das Herz sozusagen entkoppelt, dann kann sowas eben auch mal in eine Asystolie einschlagen. Und wenn sich das wieder, wenn sich das wieder erholt hat, dann schlägt das Herz plötzlich einfach wieder. Also da gibt es ganz viele Theorien. Ich müsste jetzt aber alles Weitere nochmal nachgucken. Ich weiß, dafür habe ich mal eine riesen Seite aufgeschlagen nach diesem Einsatz und habe mir einiges durchgelesen und angehört. Aber dieser Fall, wie gesagt, konnten wir uns auch nicht erklären. Aber Lehre hat unser Notarzt Dr. Röcker auch gleich gesagt, Jungs, deswegen lassen wir 20 Minuten auch immer noch unsere Geräte dran. Genau aus solchen Gründen, weil sowas immer wieder vorkommen kann. Merkt euch diesen Moment, er hat so ein bisschen eine Rede geschwungen und gesagt, das werdet ihr nicht so oft erleben. Ja,
ja, ich habe auch tatsächlich nachgelesen, ein Drittel der Lazarus-Patienten, so nennt man die, haben tatsächlich auch keine bleibenden Schäden. Also es ist ja gar nicht ein so kleiner Anteil. Sehr interessant. Ich beobachte das aber tatsächlich auch des Öfteren mal, dass man eine Reanimation hat, die man irgendwie merkt, die wird frustran. Und dann an dem Punkt, wo man sagt, okay, wir hören auf, ist der Patient auf einmal wieder da, hat man auf einmal einen Rhythmus. Und das haben wir tatsächlich auch öfter, wo man dann so denkt, hat der Patient uns jetzt zugehört? So sagt sich, nee, Leute, nicht mit mir, da bin ich wieder.
Man kennt das so von Grey's Anatomy, ne? Wie da der eine Patient dann immer noch mit den Ärzten redet, obwohl er bewusstlos ist. Und wie, aufhören, was? Nee, ich wollte nur mal kurz, ja. Also genau. Das ist schon, vor allen Dingen, es wirkt manchmal auch auf die Angehörigen komisch, ne? Wenn man sagt, also wir haben bemerkt, da läuft irgendwas nicht und wir würden uns jetzt entscheiden, das beenden, wie sehen Sie das? Und plötzlich fängt er wieder an. Wie sieht das aus?
Ja, eben, genau das ist das Problem. Deshalb muss man sich auch mal überlegen, wann man so Gespräche mit Angehörigen führt. Ich hatte nämlich tatsächlich auch schon mal das mitbekommen, dass man dann mit den Angehörigen gerade lange diskutiert hat und gesagt hat, ja okay, wir stellen die Maßnahmen ein. Dann war der Patient aber immer wieder da, dann ist man raus, okay, wir fahren doch ins Krankenhaus und dann, oh nee, wir fahren doch nicht mehr. Das kommt halt auch nicht professionell rüber dann an der Stelle. Ne? Deshalb,
aber es kommt halt vor, ne? Also wenn, dann muss man die Entscheidung fällen und das eben gut begründen. Ich denke mal, das kriegt man aber gut hin.
Ja.
Ja. Aber wollen wir mal von diesem etwas dramatischeren Fall zu was Witzigem kommen. Was hast du im Praktikum erlebt? Oder hier steht zumindest in den Notizen, lustige Praktistory.
Ja, ich muss tatsächlich eine Geschichte erzählen. Wir hatten einen Praktikanten, Auszubildender von der Bundeswehr. Der ist jetzt mittlerweile auch durch, fertig mit, der ist, glaube ich, sogar schon Notfallsanitäter. Und wirklich super cooler Typ, super entspannt, aber auch sehr sensibel, würde ich sagen. Und das ist übrigens der, den wir auch mal vergessen haben, aus Versehen auf einer Alarmfahrt.
Ihr habt das wirklich geschafft, den zu vergessen.
Ja, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Wir sind eingespielt. Das war irgendwie, wir sind rückwärts in die Halle gefahren. Kollege und ich saßen noch im Auto, haben uns unterhalten, haben nicht mitbekommen, dass der Praktikant rausgegangen ist. Und genau in der Sekunde, wo wir noch im Auto saßen, haben wir einen Einsatz bekommen. Und dann sind wir einfach losgefahren und dann irgendwann dachte ich mir, also irgendwie ist es verdammt ruhig hinten. Und dann sagte ich so zu meinem Kollegen, hör mal, guck mal in den Spiegel, siehst du eigentlich unseren Praktikanten? Und er so, nein, verdammt. Und dann wollte er zurückfahren. Ich so, wir können jetzt nicht zurückfahren. Hallo, wir sind hier gerade auf einer Alarmfahrt. Und war tatsächlich dann auch leider Gottes ein Notfallpatient. Also da hätte man tatsächlich echt was lernen können, zumindest der Praktikant. Aber gut. Was ich aber tatsächlich dann zu ihm erzählen wollte, eine ganz lustige Geschichte. Und zwar muss man kurz ausholen, es ist im Rettungsdienst, gibt es so Dinge, die stehen immer im Zusammenhang. Zum Beispiel, dass man immer sagt, ja, wenn Vakuummatratze, dann auch Stiffneck oder umgekehrt. Oder eben, wenn man sagt, hol mal das Tragetuch, dass man dann auch die Trage vorbereitet unten. Denn man muss mit dem Patienten ja irgendwie in den Rettungswagen rein. Und das geht nun mal nur mit Trage. Man trägt den ja nicht da die Stufen hoch. Und das ist eigentlich so ein ungeschriebenes Gesetz. Und was soll ich sagen? Also unser Praktikant, der Auszubildende von der Bundeswehr, der war halt ganz klare Strukturen gewöhnt von der Bundeswehr. Das hat man wirklich gemerkt. Der musste mal ganz genau wissen, wer führt den Einsatz, wer hat gerade welche Position. Und er als Auszubildender war natürlich immer in der Verantwortung, den Einsatz zu führen. Aber die Praxis, die läuft ja da manchmal irgendwie so ein bisschen dagegen. Und wir hatten dann jedenfalls einen Einsatz bei einem Zustand nach Krampfanfall. Und der Patient war, man sagt, postiktal. Also er war nicht wieder komplett bei Bewusstsein. Er hat eben gekrampft. Und da das eben sehr anstrengend ist, war er in so einer, man sagt, Nachschlafphase, postiktaler Zustand. Und das war im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses, das natürlich in der Straße, also nicht direkt an der Straße war, sondern versetzt irgendwie irgendwo drinnen stehend, 100 Meter von der Straße weg und natürlich abgepollert, wir kamen nicht durch. RTW blieb jedenfalls dann an der Straße stehen. Wir zum Patienten vor und das war eine relativ enge Küche, wo der Patient dann lag und unser Notfallsanitäter ist vorausgegangen, ich ihm hinterher und hinter mir der Auszubildende. Und dann standen wir da so nebeneinander, haben dann unsere Diagnostik gemacht, eben festgestellt, okay, der Patient ist postiktal. Und dann war halt die Frage, wie kommen wir jetzt ins Krankenhaus? Denn man kennt das ja, also in der postiktalen Phase, wenn sie wirklich nur in der Nachschlafphase sind, dann kann man da halt nicht mit Stuhl hantieren. So. Man kann halt hoffen, dass der Patient dann wieder aufklart. Das dauert aber so 10, 20 Minuten.
Also mit einem Tragestuhl, nicht das, was ihr vielleicht jetzt, oder ja, mit Stuhl hantiert.
Ach so, ja.
Das muss man in der Medizin klar unterscheiden.
Ja, mit einem Tragestuhl.
Mit einem Tragestuhl,
und,
ja.
Ja, dann war der Kollege war schon irgendwie voranmelden, der Notfalltäter neurologisch. Ich stand halt so in der Mitte und habe dann festgestellt, okay, jetzt hier zu warten, bis sie aufklart, das dauert. Und meist ist das auch so, dass diese Patienten dann nicht direkt voll bei Bewusstsein sind, sondern dann aufwachen und erstmal wundert die alles. So, dann ziehen die sich Zugänge raus und wehren sich erstmal so gegen alles. Sind so ein bisschen zeterig, wofür sie aber natürlich nichts können, sind nicht böse gemeint. Und dann war die große Frage, wie kriegen wir den Patienten nach unten? Und ich dachte mir, okay, jetzt auch mit Hinblick darauf, dass sie dann vielleicht gleich in diesen Zustand kommt, wo sie dann eben so ein bisschen zeterig wird, ist das jetzt vielleicht nicht gut, auf dem Stuhl dann zu hantieren irgendwie, weil ich möchte ja nicht fallen dann an der Stelle. Also habe ich dann für mich entschieden oder für uns entschieden, weil man muss ja dann mal eine Entscheidung treffen, nach 10, 15 Minuten in der Wohnung, okay, wir machen das jetzt liegend. Dazu kommt, der Patient war ein ganz normaler 80 Kilo, 90 Kilo Patient. Und wir waren natürlich im dritten Obergeschoss, Treppenhaus wie natürlich immer beengt. Und dazu muss man auch sagen, so einen Patienten zu schleppen, das ist wirklich harte körperliche Arbeit, egal wie schwer der Patient ist. Man hat ja auch Geräte und es ist immer unhandlich. Kein Treppenhaus ist irgendwie dafür ausgelegt, dass man da schöne Kurven laufen kann mit dem Patienten in der Waagerechten. Und ja, dann sagte ich stand dann da und habe dann überlegt, okay, passiert jetzt hier noch irgendwas? De facto nicht. Der Patient ist nicht kritisch. Es geht jetzt hier nur um Transport ins Krankenhaus. Es gibt auch nichts mehr, was jetzt irgendwie der Auszubildende hier lernen könnte groß. Und weil er jetzt am nächsten zur Tür stand und ich halt so voll in der Mitte und über den Patienten hätte steigen können, dachte ich mir dann, okay, habe meinen Schlüssel genommen, sagte, hör mal, kannst du bitte kurz mal das Tragetuch holen? Wie gesagt, der Auszubildende ging ja davon aus, dass er eigentlich hier der Einsatzführende ist und war dann ein bisschen typiert an der Stelle, dass ich ihm jetzt hier die minderen Arbeiten verrichten lassen wollte, in Anführungsstrichen, und jetzt hier hol mal das Tragetuch, so nach dem Motto. Ich habe ihm aber auch im Nachhinein gesagt, hör mal, ich habe da in der Situation drüber nachgedacht, aber ich bin zu dem Schluss gekommen, mir tritt jetzt eh kein Lerneffekt mehr ein. Bevor ich mich jetzt dann hier herumschlawine, dann sag ich mir einfach, komm, bitte hol einfach das Tragetuch. Dann meinte er, ja, sollen wir nicht den Stuhl nehmen? Meinte ich, ja, komm, wir haben jetzt die Entscheidung getroffen, wir machen es mit dem Tragetuch. Er abgedampft. Und wie gesagt, er ist ein bisschen sensibel gewesen und hat sich dann da wirklich drüber geärgert. So, dass ich ihm jetzt, der böse Luis, ihm einfach jetzt in seiner ganzen Arroganz gesagt hat, hol jetzt mal das Tragetuch. Und ist dann nach unten gegangen. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, aber das hat in ihm gearbeitet. Und dann kam er irgendwann hoch mit dem Tragetuch. Und
ich verstehe, was kommt.
Ja, und er kam dann nach oben. Wir den Patienten dann da auf dieses Tragetuch gehievt und dann losmarschiert und wie gesagt, enge Treppe und es ist unfassbar anstrengend gewesen, diese 3 Stockwerke nach unten, wirklich. Man kommt dann da schwitzend unten an, währenddessen ist die Patientin oder der Patient dann auch so ein bisschen aufgeklärt und fing dann an, so ein bisschen zeterig zu werden auf dem Tragetuch. Es war unfassbar anstrengend. Dann fielen auch mal kurze Sprüche im Treppenhaus wie, ja, ich habe gleich gesagt, lass es doch mit dem Stuhl machen, also mit dem Tragestuhl. Jedenfalls kamen wir dann unten an, beziehungsweise ich sagte oben noch zum Auszubildenden, Trage steht unten bereit, ne? Und dann sagte er so, nee. Und ich dachte, okay, das war jetzt ein schnippiger Spruch, so nach dem Motto, ja, der Luis denkt jetzt, ich bin jetzt auch noch hier nicht in der Lage, irgendwie die Trage da in Angriffsstellung zu bringen. Dachte ich mir, ja gut, okay, mein Kollege hat es genauso verstanden. Wieder nach unten marschiert und man kommt dann diese 3 Etagen runter, wirklich völlig am Ende, körperlich, freut sich nur darauf, jetzt die Trage zu sehen und den Patienten auf die Trage zu legen. Und dann ist erstmal die Anstrengung weg. Alles arbeitet auf diesen Moment hin. Und dann kommt man unten an und dann steht da einfach keine Trage. Und wir kommen dann, ich guck so in den Hausflur, ich guck so nach draußen, ich so, hier ist ja gar nichts. Ich so, wo ist denn die Trage? Ja, die habe ich nicht mit rausgeholt, habe ich doch gesagt. Ich dachte, das war ein Scherz. Kollege, ja, ich auch. So, ja, was sollen wir jetzt machen? Ja, dann müsst ihr die jetzt in den RTW tragen. Dann sind wir dann da. Man kann den Patienten ja nicht mehr auf den Boden legen und man kann ja auch nicht mehr 3 Etagen nach oben, den wieder oben ins Bett legen und dann schnell was holen. Wir dann also da zu dritt marschiert mit dem Tragetuch und dem Patienten schnellstmöglich die 100 Meter zum Rettungswagen. Und ja, das war auf jeden Fall eine sehr lustige Nummer an der Stelle. Wir haben das dann auch noch nachbesprochen und da die Fehler ausgemerzt, damit das nicht mehr vorkommt. Aber das war halt, er hat sich dann so darüber geärgert, dass er einfach vergessen hat, tatsächlich die Trage da in Angriffsstellung zu bringen. Und ich fand halt am besten seine Reaktion, ja, dann müssen wir jetzt halt einen RTW tragen. So, also einfach wie in so einem ganz schlechten amerikanischen Film, dann die Stufen da hoch mit dem Patienten, so, als wenn wir keine Tragen hätten.
Das passiert tatsächlich nicht nur Praktikanten, das passiert auch mal Kollegen.
Da gibt's immer
aber damit ist dann auch immer entschieden, wer das Mittagessen bezahlt oder das Abendbrot.
Genau, genau.
Definitiv. Und der Praktikant hat einen guten Lerneffekt, weil es tut dann halt auch mal kurz finanziell weh. Ja.
Allerdings.
Oh, und da war er schon so ein bisschen schnibbel. Naja, ja, das muss man aber auch manchen Praktikanten, also liebe Praktikanten, die ihr jetzt vielleicht zuhört, ja, seid nicht immer beleidigt, wenn wir euch teilweise manche Arbeiten machen lassen, die wir jetzt nicht machen können, aufgrund von Sachen. Ihr müsstet lernen. Wir haben das alle durch. Wir haben alles schon durchgemacht, was ihr durchmachen musstet. Wir mussten genauso Blut wegwischen, was auch immer, bis hin zu mal eine Windel wechseln oder ich weiß nicht, was man alles so machen kann. Ne? Den Tragestuhl holen, dass ich die Schaufel trage und alles vorne bereit machen. Also da sind wir alle schon mal durch und wir wollen euch einfach nur zeigen, dass ihr das eben auch machen müsst und vor allen Dingen könnt und dass ihr das lernt. Und das Gute ist, wenn man es eben praktisch gemacht hat, könnt ihr halt auch nachher Fragen stellen, wenn euch irgendwas unklar war. Nicht einfach nur hinnehmen oder sagen, ja, ich habe es versucht, aber ging nicht, sondern fragt uns immer. Wir versuchen es euch ja zu erklären, auch der böse Louis.
Ja, ja, ich bin mir tatsächlich auch, wie gesagt, darüber im Klaren gewesen. Normalerweise machen wir das immer so, dass der Auszubildende beim Patienten bleibt, weil der soll ja was lernen. Und dann mache ich das da alles. Aber in der Situation war es einfach, er stand am nächsten. Ich habe gemerkt, hier passiert jetzt nichts mehr. Es ist einfach nur noch ein Warten jetzt. Also komm, bitte hol das schnell. Aber ja, das hat gearbeitet dann in ihm.
Ja, wir hatten das ja auch letztens, glaube ich, bei der Notfallsanitäterausbildung schon gesagt. Ne? Wenn man doch als zweiter oder erster Mann mitfährt und nicht mehr als Praktikant oder Dritter, ja, dann ist man wirklich nachher nur noch in diesen ja, Aktionen drinne und lernt gar nichts mehr draus, kann keine Fragen großartig mehr stellen. Man ist ja dann Retter in Vollzeit und deswegen sollte man sich das immer überlegen, ob man da tatsächlich seinen ersten, zweiten Mann macht oder eben doch lieber als Praktikant weiterhin mitfährt. Ja,
auf jeden herrlich. Fall.
Ja, Praktikanten, da gibt es so viele Stories und ich weiß gar nicht, ob wir die ganzen Tricks, nee, ich glaube, das verraten wir nicht, wie wir Praktikanten manchmal mal so veräppeln.
Nee.
Das bleibt unser. Also wenn
Blaulichtflüssigkeit.
Blaulichtwasser nachfüllen, das ist immer wichtig. Oder suchen Sie mal die Prostatawerte von Frau Müller. Im Krankenhaus, genau, die AV-Blöcke, die brauchen wir unbedingt, die müssen nachgefüllt werden. Oh, jetzt haben wir ja doch ein bisschen was verraten, aber gut, da gibt es noch viel mehr und wir haben ganz viele Schweinereien mit euch vor. Ja, ja. Herrlich, herrlich. Also ich finde das immer witzig. Ich glaube, lustige Stories können wir teilweise fast mehr immer rauspacken als dramatische, weil ich glaube, das andere verdrängt man manchmal auch. Oder wir haben ja auch so viele Einsätze. Wir beide arbeiten ja auf, wie du es immer bezeichnest, als auf so einer Klingelwache, wo ja wirklich jeden Tag mindestens, ja, möchte ich sagen, 8-9 Einsätze sind. Und das rechnet man sich jetzt mal durch, wie viel wir da pro Woche dann fahren. Da bleibt nicht immer alles hängen. Ja, aber so ein, zwei Sachen sind immer dabei und wir gehen mal auf so einen typischen Einsatz, zu dem wir, glaube ich, ganz oft gerufen werden. Und zwar, es geht um die sogenannte Synkope. Synkopen genau. Passieren immer recht häufig. Ne? Luis, bei dir auch, wahrscheinlich in Köln auch. Und ja. Ich glaube, wenn Konzerte und sowas stattfinden, dann noch viel mehr. Da freuen wir uns dann auch wieder drauf, wenn wir die Retter der Mädels und Jungs sind.
Ja, Synkope, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt mal ganz kurz erklärt. Also man kann... Hast du da eine kurze Erste-Hilfe-Erklärung, wie du Synkope jetzt für den Laien mal kurz darstellst?
Ich
kenne nur den Begriff und weiß, was er bedeutet, aber jetzt das so, das ist kurze Abstinenz kann man sich vorstellen. Also Beispiel ganz klassisch.
In der Erste-Hilfe wird es bezeichnet als Ohnmacht tatsächlich.
Genau, ja,
wird
stimmt.
Im Thema
ja,
Schock, Ohnmacht, perfekt. Im ja. Thema Schock wird es mit reingenommen, ne? Und da geht es um die Ohnmacht, die kurzzeitige Bewusstlosigkeit, die nur ein paar Sekunden andauert. Genau.
Genau.
Ne, unterscheidet sich in der Ersten Hilfe von der Bewusstlosigkeit, wo man dann tatsächlich auch noch ne, Atmung dann prüft und eine längerfristige Bewusstlosigkeit. Aber Ohnmacht trifft es eigentlich ganz gut erstmal.
Stimmt, ja, das kennt man ja auch so. Dieses klassische, oh,
ah, das Justin ist so, Bieber kommt auf die Bühne, pff, Luis genau. Kommt auf die Bühne, alle,
ja,
alle
voll. Richtig, richtig. Bumm. Aber die klassischste, die man so kennt, ist diese orthostatische Synkope oder Ohnmacht. Das ist halt der Klassiker, viel wenig getrunken, vielleicht sogar noch heiß, Gefäße sind weit gestellt, man sitzt viel. Und wenn das alles in der so zusammenwirkt und man steht dann mal plötzlich auf, dann muss man sich natürlich vorstellen, es ist ja so, das Herz pumpt ja erstmal in die Beine und muss dann das Ganze nochmal, das Blut wieder bis nach oben in den Kopf pumpen. Und da wirkt natürlich die Schwerkraft. Und wenn ich dann jetzt so ganz plötzlich aufstehe und habe sowieso schon einen schwachen Kreislauf und dann kommt das Herz mal kurz nicht hinterher, dann kann es tatsächlich sein, dass das Blut mal kurz nicht im Kopf ankommt. Dann wird man halt bewusstlos, fällt in Ohnmacht, dann liegt man in der Waagerechten, da ist dann wieder die Schwerkraft an jedem Punkt im Körper gleich und dann hat sich das relativ schnell auch wieder normalisiert, dann kommt wieder was an im Kopf und das ist so die klassischste Form der Synkope, die man hat. Die bedarf dann auch eigentlich ja, keiner großen Abklärung. Man empfiehlt das natürlich immer. Man sieht auch bei den meisten Patienten noch, dass der Blutdruck so bei 100, 110, ist also noch so ein bisschen schwach. Man sieht einfach so die Nachwirkungen, dass es dir nicht so gut ging. Aber in der Regel sagen wir mal, wir empfehlen natürlich immer den Transport ins Krankenhaus. Wenn Sie sich jetzt aber selbstständig beim Hausarzt vorstellen, keine Vorerkrankungen haben, dann dürfen Sie natürlich auch gerne nach Hause gehen, weil sowas mal passieren kann. Man kann sowas auch provozieren. Ich sage jetzt nicht wie, aber ich habe tatsächlich gelesen, dass es so Partys, so Partyspiele gibt.
Oh,
da kann man wirklich, da wird dann irgendwie geübt, so eine Synkope zu provozieren. Lerchenstellung oder so heißt das. Genau. Und
das
empfehlen wir natürlich nicht.
Absolut auch schon gesehen, auch in der Schule damals, als ich noch in der, ich glaube, 7., 6. Klasse war, haben die das tatsächlich super gern gemacht. Und ich habe da auch schon mal gesagt, Leute, das geht nicht, das könnt ihr nicht machen. Tatsächlich kann man das reizen, ne? diese Ohnmacht. Und das kann aber auch äußerst lebensgefährlich werden, sowas zu provozieren. Wir werden euch natürlich nicht anleiten, jetzt wie das funktioniert. Aber genau wie Luis schon sagte, diese Orthostase, klingt erstmal schlimm, ne? Ist aber was ganz Normales im Körper. Ja? Ihr kennt das selbst, Sternchen vorm Kopf haben oder sowas ähnliches, wenn man mal schnell aufsteht. Ne? Und die Orthostase sorgt normalerweise dafür, dass sich eure Adern schneller zusammenziehen und dafür einen statischen Blutdruck zu bekommen oder einen stabilen Blutdruck zu bekommen. Ne? Gerade weil unsere Demografie ja sagt, dass unsere Bevölkerung immer älter wird in Deutschland, ist vielleicht auch mal zu beachten, dass gerade Menschen mit Diabetes ja auch so diese diabetische Polyneuropathie bekommen können. Das heißt also, wenn die zu lange hohe Blutzuckerwerte haben und dagegen nichts tun beim Arzt oder das einstellen lassen, dann werden die Nerven eben auch geschädigt, die eben auch für Orthostase sorgen, beziehungsweise dafür sorgen, dass die Reize schneller weitergeleitet werden. Und wenn das eben geschädigt ist, dann können die schneller umkippen. Weswegen wir auch gerne mal zu Schwächeanfall gerufen werden bei 89-jähriger Patientin. Das kommt auch immer häufiger vor und kann eben damit zusammenhängen, weswegen, liebe Kollegen, auch immer mal gucken, was der Zucker so sagt. Ne?
Aber es gibt ja zwei super interessante Formen der Synkope, der Ohnmacht. Und das ist wirklich interessant. Eine ist interessant, weil das differenzialdiagnostisch, sagt man immer, für den Laien vielleicht schwierig nur zu unterscheiden ist, aber von essentieller Wichtigkeit. Das ist die sogenannte konvulsive Synkope, konvulsive Ohnmacht. Müsst ihr euch gar nicht merken. Hat uns aber tatsächlich ein Neurologe in der Fortbildung, letztes Jahr in der Rettungsdienstfortbildung, drauf geschult und gesagt, Leute, bitte fragt ganz genau an der Einsatzstelle, was dieser Patient hatte. Denn diese konvulsive Synkope ist eine ganz normale Ohnmacht. Nur bei der konvulsiven Synkope beobachtet man eben, der Patient wird ohnmächtig, fällt hin und dann zuckt er so unkontrolliert. Die Gliedmaßen zucken dann so kurz, das ist dann relativ zügig wieder vorbei. Könnte man ja aber für einen Krampfanfall halten. Und wenn man dann einfach mal pauschal sagt, obwohl man keine Ahnung hat vielleicht, der Patient hat gekrampft, dann ja, ist das ein bisschen schwierig, denn wir kennen den Patienten nicht, wir kommen dahin und wenn ihr uns sagt, der hat auf jeden Fall gekrampft, dann müssen wir das natürlich auch so anmelden. Und ab dem Punkt, wo wir das dann einfach so weitergeben, steht der Neurologe natürlich vor der Herausforderung, das zu bewerten. Und jetzt hat er hier vom Rettungsdienst ganz klar stehen, ja, Zustand nach Krampfanfall, weil wir das einfach mal so reingeschrieben haben. Und dann ist er in der Pflicht, ob der Patient Vorerkrankungen hat oder nicht, ihm die Fahrerlaubnis zu entziehen. Denn bei erstmalig aufgetretenem Krampfanfall wird die Fahrerlaubnis entzogen. Und das ist dann für so
einen Beruf. Ich sehe schon, was passiert, wenn wir das wieder machen und die Leute das gehört haben. Nein, schreiben Sie es nicht auf. Ich mach's auch nie wieder.
Ja, aber das hat er gesagt. Also er sagte, gerade für einen Berufskraftfahrer kann das eben das berufliche ausbedeuten. Deshalb ganz wichtig ist, dass man eben darauf achtet, hat der Patient plötzlich am ganzen Körper, man sagt generalisiert, gekrampft oder waren das nur so unkontrollierte Zuckungen? Muss man auch jetzt gar nicht so krass unterscheiden. Wichtig ist aber, der Patient, der einfach nur eine Ohnmacht hatte mit diesen unkontrollierten Zuckungen, der ist relativ schnell wieder ansprechbar. Und wenn man den fragt, dann wird er einem sagen, ja, mir war ganz mulmig, irgendwie wurde mir heiß kalt und auf einmal kann ich mich nicht mehr erinnern. Das ist so typisch für eine Vor-Ohnmachtsphase. Der krampfende Patient, beziehungsweise Zustand nach Krampfanfallpatient, der wird in der Regel nicht so schnell vollumfänglich ansprechbar sein. Und deshalb ist es eben wichtig, ich kenne nämlich jemanden tatsächlich, dem der Führerschein entzogen wurde, deswegen, weil einfach jemand gesagt hat, das war ein Krampfanfall, obwohl keinerlei Indikationen für einen Krampfanfall gegeben waren. Also weder eine Hirnblutung noch ein Krampfleiden noch sonst irgendwas. Und man krampft ja nicht einfach mal so eben. Deshalb ist das eben wichtig. Also im Zweifel sagt man dann, ja, er hat unkontrolliert gezuckt. Ich kann ihn aber nicht sagen, ob es ein Krampfanfall war oder nicht. Und der war relativ zügig wieder ansprechbar. Das ist eigentlich so das wichtigste Unterscheidungsmerkmal bei einer Ohnmacht. Relativ schnell wieder ansprechbar. Bei einem Krampfanfall dauert das. Unter Umständen auch sehr verwirrt der Patient und vielleicht auch so ein bisschen wehrig, wie wir es schon angesprochen haben, im Rahmen dieses postdiktalen Zustandes. Aber da hat eben unser Neurologe ganz essentiell darauf hingewiesen, dass es ganz wichtig, dass man das unterscheidet eben. Diese Ohnmacht mit dem Zucken vorher, ganz kurz, oder eben einen richtigen Krampfanfall. Der Krampfanfall geht in der Regel auch länger.
Genau, und das hat auch einen ganz anderen Bewegungsablauf teilweise. Genau. Ne, dass dann wirklich die Muskeln, die Arme so zusammenkrampfen und spastisch werden, wie man das dann sagt. Ne, und Zuckungen sind eben was anderes. Das kann vorkommen, aber wir haben das auch ganz häufig, dass die Leute von irgendwelchen Zuckungen dann geredet haben, ne, wenn sie jemanden treffen. Also da muss man unterscheiden, aber da liegt es dann auch am Rettungspersonal, das zu differenzieren.
Ja. Wen das interessiert, gerne auch vom Rettungspersonal, empfehle ich tatsächlich auf YouTube einfach mal konvulsive Synkope eingeben. Mhm. Es durften nämlich, glaube in den 80er Jahren ein paar Berliner Medizinstudenten für eine Studie dran glauben. Und zwar wurden bei denen Synkopen provoziert. Und dann hat man eben untersucht, wie sind diese Synkopen abgelaufen, wie schnell waren die wieder ansprechbar. Und da gibt es eben auch diese konvulsive Form und da sieht man eben, wie so eine konvulsive Synkope aussieht. Und man sieht halt direkt, das hat eigentlich nichts mit einem Krampfanfall zu tun. Mhm. Wen es interessiert, gerne mal anschauen. Aber wie gesagt, Triggerwarnung ist vielleicht nicht für jeden was. Wo wir auch schon bei dem nächsten Synkopentyp wären.
Ja, ich kenne auch die sogenannte vasovagale Synkope, die ja dem ähnelt, die eigentlich ist. Und ja, lustige Story, wieder mal so ein bisschen, ich vermische das jetzt einfach, Einsatz und deine Synkope. Und zwar hatten wir in Rostock ja das große Glück, die erste Stadiontour von Rammstein zu bekommen. Also das erste Konzert, Stadiontour. Und wer sich daran erinnern kann, ein geiles Konzert. Wir waren als Sanitäter da, ich hatte vorne so den Bühnenbereich und es kamen so die ersten Fanfaren und dann haut der auf die Trommel und mindestens 12 Kanonschläge, ja, gehen da los. Also ich selbst war so, wow, was ist jetzt hier los? Und bevor es losging mit den Einsätzen, war es wirklich super ruhig, wir hatten kaum was zu tun, der ein oder andere hat es ein bisschen übertrieben mit Alkohol, aber sonst. Und auf einmal ging nur noch die Funkmeldung durch, wir haben Patient. Also wir waren plötzlich vollkommen überlastet und hatten da mindestens 12 bis 20 Patientinnen und Patienten, die einfach umgekippt sind. Ja, und das löst eben so diese vasovagale Synkope aus. Ja, das ist so typisch. Man kann sowas bekommen, wenn man sich erschreckt, wenn man Schmerzen hat, heftige auf einmal, wenn man Angst bekommt, wenn man plötzlich von Kälte in Hitze geht oder eben umgekehrt, ja, oder Stress, Lärm, also all das, langes Stehen. Ihr kennt das vielleicht von der Vereidigung, bei der Bundeswehr, wenn da immer so der ein oder andere mal umkippt. Ja, das kann eben vorkommen und das nennt man vasovagale Synkope. Ich bin tatsächlich auch einer, der vasovagal synkopiert und zwar, wenn man mir tatsächlich eine Nadel in den Arm sticht oder so, beziehungsweise in die Hand. Das liegt nicht daran, dass es so weh tut, das ist eigentlich ganz kurz bei mir nur, aber wenn dann doch mal einer anfängt zu rühren, wie wir das immer sagen, das heißt, der hat die Vene nicht ganz getroffen, versucht nochmal ein bisschen ranzukommen, da kannst du mich schon hinlegen. Das kann ich jedem versprechen, legt mich hin. Das wollen mir einige immer nicht glauben. Du bist doch im Rettungsdienst, das musst du aushalten, hat nichts damit zu tun. Mein Körper macht das einfach so. Ich weiß nicht, ob es irgendwie Trauma ist von damals oder ob es ja mit irgendwas zu tun hat, aber da kommt das auf jeden Fall her. Was anderes zum Beispiel auch, und das hatten wir als Einsatz, du willst was erzählen. Und zwar wurden wir zu jemandem gerufen, der hat sich rasiert. Junger Typ. Gar nicht so schlimm, der hat sich eben auch am Hals rasiert und nein, keine Sorge, er hat sich nicht die Karotisader, also die Hauptschlagader, aufgeritzt, aber der hat im Nachhinein, das hat er uns dann erzählt, weil er mir geschrieben hat auf Instagram, der hat das sogenannte Karotis-Sinus-Syndrom. Habe ich noch nie gehört, ja, aber wenn der auf leichte Berührung an der Halsschlagader, du hast ja die Karotis communis und so und da ist ja auch das Blutdruckzentrum mit drin, also das, was er misst, wie viel Druck so drauf ist und wenn du da drauf drückst bei dem, dann ist es so, dass der Blutdruck schlagartig abfällt, die Gefäße erweitern sich und er kippt einfach um. Ja, das weiß er jetzt zum Glück, aber weiß er auch, dass er ein bisschen vorsichtiger ist, aber auch das gehört mit zu diesen neurokardiogenen Synkopen bzw. vasovagalen Synkopen, echt interessant und ja, kann bei jedem vorkommen. Gesunden Menschen mit diesem Umkippen bei Schreck und Schmerz und ja, ne, auch Trauma, psychisches Trauma kann auch dazu führen. Luis!
Genau.
Du hast auch noch ein paar.
Ich wollte tatsächlich, man nennt es tatsächlich auch Reflexsynkope.
Ja.
Weil sie eben ausgelöst wird, diese Ohnmacht, durch einen Nervenreflex. Reflex jetzt nicht im Sinne von Abwehrreflex, sondern ein Nervenreflex, also ein Reflexbogen bezeichnet eben im Nervensystem die kürzeste Verbindung zwischen, jetzt lass mich nicht lügen, Effektor und Rezeptor. Das ist die kürzeste Verbindung in der Nervenzelle. Und das kommt eben zu einer überschießenden Reaktion im zentralen Nervensystem, ausgelöst durch psychoemotionale Reize auch. Positive, schöne oder negative Erfahrungen sieht man ganz häufig auf TikTok tatsächlich Videos, wie Leute irgendwas Tolles oder ja doch was sehr Schönes erleben und dann auf einmal ohnmächtig werden.
Der Mann kommt von der Army zurück zum Beispiel, ne?
Ja. Genau, ganz klassisch, alter Vater hat seinen Sohn Ewigkeiten nicht gesehen, Sohn kommt zurück und freut sich der Vater und wird bewusstlos. Die Reaktionen, die dann darauf erfolgen, sind so nicht, wie man jetzt bei einer Synkope vorgehen sollte, also einfach so hochhalten den Patienten, obwohl er tief bewusstlos ist. Aber zuletzt habe ich ein Video gesehen tatsächlich, ein Mädel hat einen brandneuen Audi, ich glaube RS3 oder so, geschenkt bekommen zum Geburtstag und geht dann so auf diesen Wagen zu. Man sieht schon so gar nicht mehr so gangsicher, macht die Tür auf, guckt in den Innenraum und das sieht ja echt brutal aus, so ein Audi RS3 von innen.
Absolut.
Und wird ohnmächtig. Und das ist eben so eine Reflexsynkope, ausgelöst durch so sehr, sehr schöne Ereignisse. Kann man gar nicht so 100% erklären, wie die jetzt genau zustande kommen, also wie es quasi vom Sehen psychoemotional dann umgesetzt wird in diese Synkopenform. Aber der Christian hat es, wie gesagt, beim Nadeln, bei Blutabnehmen, das haben ganz viele, bei Blutsehen ist auch so eine ganz klassische Form der Reflexsynkope. Und das ist super interessant, finde ich.
Absolut.
Einfach so.
Da hatten wir auch mal einen Fall, auch jemand, der überhaupt kein Blut sehen kann. Ja, hat tatsächlich erste Hilfe geleistet. Der Patient hat gut geblutet am Kopf, ne, wegen Blutverdünner und allem Möglichen. Und er hat ihm geholfen, er hat einen Verband gemacht und so weiter und gewartet und gewartet. Und als wir um die Ecke kommen, wir steigen aus, kippt er um. Ne? Also könnt ihr mal sehen, da spielt noch ganz viel eine Rolle. Also der sagt, er kippt sonst auch immer um bei Blut, aber da hat er es durchgehalten, bis wir kommen. Ne? Das ist super interessant. Wenn jetzt sowas.
Aber das ist tatsächlich, ganz kurzer Einschub, das ist tatsächlich auch ganz lustig, da so hat man dann öfter mal so Einsatzstellen, die sich so hoch eskalieren, weil irgendwer schlägt sich den Kopf auf, blutet dann der Ersthelfer kann kein Blut sehen, will dann in Ohnmacht und am Ende hat man dann zwei Patienten.
Bonbon.
Genau.
Ja. Was wir euch natürlich sagen möchten, ist nicht nur, dass Synkopen immer, also sie sind nicht immer ungefährlich, also das Gefährliche an Synkopen ist natürlich dieser Sturz. Du kippst um und kannst den Kopf aufknallen. Also wenn ihr so eine Synkope, so eine Ohnmacht mal miterlebt habt und so weiter, dann ist es natürlich trotzdem zu empfehlen, immer zum Hausarzt zu gehen, beziehungsweise bei Kopfplatzwunden und Problemen weiterer Natur dann auch mal in die Klinik aufzusuchen. Sollten solche Synkopen aber mal öfter auftreten, einfach unangekündigt, obwohl nichts passiert ist, ist es bitte immer zu empfehlen, den Hausarzt mal aufzusuchen. Das kann dann auch mal mehr sein. Wir wollen euch jetzt nicht so viel Angst machen, aber generell geben wir euch ja hier jetzt keine medizinischen großen Tipps, sondern eher nur mal so ein paar Stories und ihr könnt vielleicht draus lernen. Ich habe schon überlegt, wenn wir so 40, 50 Folgen gemacht haben, hast ja schon fast eine halbe Notfallsanitäter-Ausbildung dann durch hier. Ne?
Genau, gefühlt. Genau. Ich sehe jetzt gerade hier bei unserer schönen Themenkarte reanimierter Arm.
Ja.
Und jetzt frage ich mich ja, was ist da denn passiert?
Was ist da denn passiert? Wir werden nachher noch ein bisschen drüber reden, glaube ich, über Einsatzmeldung von der Leitstelle. Und das ist tatsächlich auch so ein Fall gewesen. Gerade erst vor kurzem tatsächlich wurden wir gerufen zu Armverletzungen. Ich weiß gar nicht, haben wir uns schon mal drüber unterhalten?
Nee, ne? Nee, ich kenne die Geschichte nicht.
Du kennst die Story gar nicht. Sehr gut. Und zwar hieß es Verletzung Arm. Wir sind hochgegangen mit unseren Geräten und Koffer. Auf jeden Fall lag da eine Dame erbrechenderweise mit ihrem Sohn. Also der Sohn lag nicht da, aber hat ihr die Schüssel gehalten und sie sagte, ihr geht's jetzt schon schlecht. Sie ist gestern gestürzt auf die rechte Seite. Ja, tatsächlich auch mit Kopfbeteiligung und der Arm tut jetzt weh. Ja. Naja, sie wurde nicht ganz so spezifisch mit der Arm tut weh. Auf jeden Fall haben wir gleich alles angeschlossen, wie wir es immer machen. Das heißt Pulsoxy ran, Blutdruck ran, in die Augen geguckt, ob was ist kaputt am Kopf. War jetzt nichts außer an der Temporale, das heißt an der Schläfe, so eine kleine, ein kleines Hämatom. Auf jeden Fall war der Blutdruck schon nicht messbar. Hast du nochmal manuell nachgemessen, gemerkt, unter 100 fängt dann erst der Zeiger an zu tuckern, da weiß das schon, ah. Und das Herzbradikard, 37. Das ist ja wirklich langsam. Bradikard heißt immer zu langsam.
Kurzer Einschub. Der Chris sagte hier was von Zeigertuckern. Also wenn ich ein manuelles Blutdruckmanschette habe, dann lege ich diese Manschette um wie ein Schwimmflügel und den Schwimmflügel, den puste ich jetzt auf mit so einem mit so einer Handpumpe.
Handpumpe.
Und gleichzeitig zeigt mir dann eben so ein Manometer an, wie hoch der Druck ist, den ich gerade pumpe. Und ja, wenn ich ungefähr genau den Druck habe, der auch systolisch herrscht, dann fängt die Zeigernadel so an zu...
Die geht auf dem Manometer eigentlich gleichmäßig immer runter und irgendwann genau. Fängt die an, so immer mal so einen Ausschlag zu machen wippen. Dabei.
Ja. Dann weiß man, okay, da hat man den Druck erwischt. Man muss es natürlich korrekterweise genau. Hört man das natürlich über das Stethoskop, aber so hat man so einen guten Anhaltspunkt. So könnte man zum Beispiel eine ganz schnelle, wenn auch nicht sehr genaue, manuelle Blutdruckmessung durchführen. Das meint er mit der Zeiger.
Ja, genau. Wir hatten Stethoskop natürlich dran und haben diese Krotkopfgeräusche dann auch hören wollen, um es mir jetzt abzuschließen. Aber du guckst ja auch immer mal drauf und sagst so, wenn es unter 100, also komisch. Naja, auf jeden Fall habe ich die Leitstelle angerufen, weil ich wollte mir doch einen Notarzt dazu holen. Bradykardie ist ja nicht zu unterschätzen. Und als ich anrief, fing sie plötzlich an, zusammen zu krampfen. Dann dachten wir erst einen Krampfanfall. Nein, sie fing auch an, die sogenannte Schnappatmung zu machen. Das ist das, was bei Mario Barth immer seine Frau macht, wenn sie irgendwie sauer ist. Aber wenn diese eigentliche, was ja keine Atmung ist, vorherrscht, dann bedeutet das für uns, diese Patientin muss sofort wiederbelebt werden. Das ist keine normale Atmung, ne, sondern das sind so eine Reflexart, also eine Art Reflex, wollte der Luis bestimmt auch gerade sagen. Er setzt schon wieder am Mikro an.
Ich wollte sagen, sind Kontraktionen des Zwerchfells.
Genau.
Und das ist ganz wichtig, wirklich wird von Laien, ist auch schwierig, gebe ich zu, von Laien aber oft missverstanden. Wenn ein Patient nicht mehr ansprechbar ist und das gibt es halt diese Schnappatmung, das ist keine physiologische Atmung, der Patient kriegt keine Luft, sondern es sieht aus wie eine Atmung, weil das Zwerchfell da kontrahiert und der Patient ist trotzdem reanimationspflichtig und muss reanimiert werden, auch wenn das so aussieht, als würde er atmen. Wen das interessiert, auch gerne mal einfach bei YouTube eingeben. Es gibt das tatsächlich nämlich ab und zu mal ein paar Fußballer, die auf dem Feld reanimationspflichtig geworden sind aufgrund von Herzfehlern etc., die dann so eine Schnappatmung hatten. Da hilft nur sofortige Wiederbelebung.
Ja, das ist so. Krass auf jeden Fall. Also sieht aus wie ein Fisch auf dem Trockenen manchmal. Also für die so mit dem, was sie gesehen haben. Ne? Nicht zu verwechseln mit der Kurzmaulatmung. Auf jeden Fall habe ich an der Leitstelle gesagt, schick uns mal einen Notarzt wegen Bradykardie und mal schauen. Und dann sage ich, warte mal kurz. Dann fing sie eben an mit der Schnappatmung und ich so, nee, jetzt machen wir eine Reanimation draus. Meine Kollegin schon ab in den RTW, weil wir den blauen Koffer bei uns nicht mit dabei hatten. Da ist ja Beatmungszeug, alles mit drinne. Ist also losgestürmt. Ich habe reanimiert. Der Sohn tatsächlich, wie kann ich helfen? Kleben Sie mal hier noch das EKG. Wir hatten noch eine Elektrode vergessen. Das mal hier an Ihre Mutti ran. Der war auch ganz ruhig. Ich blieb auch ganz ruhig. Und dann fragte er tatsächlich, was ich im EKG sehe, während ich da so drückenderweise war. Und dann habe ich gesagt, ja, ich sehe, Ihre Mutti hat ein Kammerflattern. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, warum klebt da kein Defi auf? Wir hatten an diesem Tag tatsächlich so viele Notfälle und die waren immer so... Ne? Und bei Armverletzungen haben wir jetzt gesagt, na komm, nimmst du vom C3, den kannst du ja so auseinander machen. Da hast du ein Defi-Teil, den Monitoring-Teil und eben den Bildschirm. Und wir haben halt nur den Monitoring-Teil mitgenommen und den Bildschirm. Ausnahmsweise mal. Ne? Lernst du draus, machst du nie wieder. Nimm immer alles mit. Einmal habe ich eine Ausnahme gemacht und die Kollegin musste erst den Defi holen.
Da begebst du dich ja aber gerade aufs Glatteis. Also unser Defi zum Beispiel, der meckert dann richtig, wenn man die trennt, die Einheiten.
Nee, macht er bei uns nicht. Macht aber es nicht. Nee, also das können wir durchaus machen. Und ja, hat sie also auch geholt. Und als meine Kollegin dann wieder reinkam, fing die Patientin an, mit uns zu reden. Das heißt also, trotz ohne Defi und ohne konntest du dieses Kammerflattern, was in Kammerflimmern dann endete und dann in einem Sinusrhythmus, konnte behoben werden. Was übrigens die Aussage so ein bisschen... nichtig macht, die mal irgendwo getroffen wurde, von wegen ein Kammerflattern, dass da hilft nur der Defi, da bringt eine Reanimation nichts. Ne? Das stimmt nicht. Ne? Also da muss reanimiert werden, egal was. Das Klammerflattern seht ihr ja nicht. Ihr habt ja normalerweise kein EKG dabei. Einfach drücken, beatmen und dann läuft es. Ja, und dann war sie da. Habe ich mich noch entschuldigt bei ihr? Es könnte jetzt sein, dass der Brustkorb ein bisschen wehtut. Hat ihr nicht? Und sie quatschte mit uns weiter. Und ach ja, ich war ein bisschen müde, habe ein bisschen geschlafen. Und ich so, ja, und sind von unserer Schippe gesprungen. Das ist ja ganz nett, dass sie wieder da sind. Herzlich willkommen im Leben. Aber mein Arm tut weh. Ja, was sollen wir machen? Dann müssen sie behandeln. Ja, und dann sind wir tatsächlich mit der Patientin aber in die Kardiologie und wollten das nochmal untersuchen lassen. Der Notarzt kam auch rein, war ganz erstaunt. Und auch der Oberarzt wollte mir das nicht so erst so recht glauben, dass dieses Kammerflattern und Kammerflimmern nachher nur mit Wiederbelebung in einen Sinusrhythmus gegangen ist. Ja. Der Arm war nachher nichtig, aber ja.
Es gibt da ja, fällt mir gerade ein, diesen präkordialen Faustschlag.
Ja, und ich habe mir auch überlegt, warum habe ich den nicht gemacht? Jetzt konntest du den mal wieder ausprobieren, ne? Aber nö. Ich habe sie runtergenommen. Das Problem ist, ich habe ja, das EKG war nicht komplett dran und ich konnte ein Kammerflattern ja nicht beobachten, also den Übergang dazu. Den soll man ja normalerweise erst dann machen, deswegen habe ich ein bisschen Abhebung, habe gesagt, komm, wir reanimieren jetzt und warten auf den Defi. Aber dieser präkordiale Faustschlag, schon eine interessante Sache, kannst du ja mal erklären.
Ich soll
ja, ja du siehst so erwartungsvoll. Ich habe jetzt echt einen langen Monolog gehalten und wollte dich gar nicht so.
Ich habe mich tatsächlich jetzt gar nicht darauf vorbereitet.
Okay, nee, dann präkordialer Faustschlag, pretty easy. Ich weiß nicht, wer so ein bisschen im Fernsehen guckt. Die Patienten fangen an zu flimmern am Herzen. Und dann kommt der Arzt und donnert einmal mit der Faust auf den Brustkorb. Was passiert da? Wir geben über den Brustkorb einen sogenannten Energiestoß. Energie entsteht ja auch dabei. Das heißt, man haut da auf den Brustkorb. Das muss man in einem gewissen Winkel und einer gewissen Kraft machen. Deswegen bitte nicht einfach so nachmachen, liebe Laien-Ersthelfer und so, wenn man das nicht kann. Und das heißt, man gibt dann über diesen Faustschlag einen Energiestoß ab, der durch Reibung, was auch immer alles entsteht, sodass das Herz, ja, wie eine kleine Defibrillation bekommt. Das kann durchaus mal ausreichen, um so ein Kammerflimmern zum Stillstand zu bringen. Für all diejenigen, jetzt kommt erste Hilfe. Was macht ein Defi? Der sorgt dafür, mit einem kräftigen Stromstoß das Herz, also dieses Kammerflimmern, zum Stillstand zu bringen. Und ja, wenn das Herz recht gesund ist, kann es auch von alleine wieder anfangen zu schlagen. Wenn nicht, dann macht man mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung alles richtig und gibt den Herzen dann wieder quasi ganz lapidar gesagt einen Rhythmus vor. Das heißt, für alle, die mal Fernsehen geguckt haben und gesehen haben, oh, Herzstillstand und dann kommen die Ärzte an mit hier Defibrillator. Ja, da hat die Regie dann ein bisschen geschlust. Wird normalerweise eigentlich nicht dafür genommen. Aber ja, jetzt wisst ihr wieder ein bisschen mehr. Und dem Arm geht's übrigens gut von der Frau. Sie hat nur einfach sehr lange drauf gelegen. Das war so erstmal die Diagnose. Aber ja, interessante Sache. Wow, Handygaffer. Hast du auch schon mal gehabt, oder Luis? Wie sieht's da
tatsächlich,
aus?
Tatsächlich, nee. Also ich muss tatsächlich, nee. Ich hab, das sehe das natürlich öfter, dass die Leute gucken oder stehen bleiben, um zu gucken irgendwie. Dann sage ich immer, na, ist spannend. Aber sonst, also ich habe jetzt noch nie das erlebt, dass wirklich jetzt jemand massiv versucht, da drauf zu halten. Ich sehe nur immer die Presse relativ schnell an einer Stelle rumtouren, diese kleinen Pressefotografen, wo ich mich immer frage, wie wissen die eigentlich so, die nachrückenden Einsatzkräfte sind noch nicht mal an der Einsatzstelle und dann sind aber schon auf einmal da diese Pressefotografen dort. Da fragt man sich auch, wie das sein kann. Aber
komisch ist, wenn du erst ein treffendes Mittel bist und der Presseheini schon da ist. Ja,
das ist natürlich schon ein bisschen die Extremversion. Aber tatsächlich so jetzt mit Handygaffen habe ich glücklicherweise noch nie ein Problem gehabt. Aber ich nehme an, du hattest schon mal eins.
Ja, tatsächlich. Ich dachte aber in so einer Medienstadt wie Köln, also da ist das Handy doch ganz schnell auf Anschlag. Ja, es kommt tatsächlich mal vor, dass Leute mit dem Handy echt gaffen. Ne? Also nicht immer. Ja, so wie das teilweise in extremer in Film und Fernsehen oder Bildern gezeigt wird. Aber ja, tatsächlich ist es so, dass das Handy oft schnell draußen ist bei den Leuten. Und wir hatten tatsächlich einen kleinen Unfall, Straßenbahn gegen Auto. Dem Patienten ging es echt schlecht. Ne? Und er saß dann noch in seinem Auto drinne, Airbag hat ausgelöst. Und anstatt, dass die Leute sich mit ihm unterhalten, standen da wirklich etliche Leute drumherum. Es war auch ein sehr belebter Platz. Und sind mit dem Handy bis ins Auto reingegangen. Das möchte man nicht glauben, aber wirklich bis ins Auto. Und ich habe echt versucht abzuschalten, einfach den Patienten zu nehmen, ab in Rettungswagen dann, also natürlich mit Stiffnik und sowas. Und die sind dann auch teilweise, nachdem wir den Patienten rausgegangen sind, ins Handy, ins Auto reingekrabbelt, haben da noch Fotos. Was bringt das den Leuten, verstehe ich nicht. Denken die, die haben also dann die Story und können sie verkaufen oder... Nee.
Ich halte es da mit einer Reaktion von einem ehemaligen Kollegen, ist auch schon uralt die Geschichte, ich glaube schon über 10 Jahre. Mhm. Wobei, nee, Handys gab es ja schon zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht mehr ganz genau. Jedenfalls, wobei 2011 passt ja, so um den Dreh, wurden auch irgendwie gefilmt und sagt er, pack das Handy weg. Hat er nicht weggepackt und sagt dann nochmal, pack jetzt das Handy weg, immer noch nicht. Dann ist er auf ihn zugegangen und bäm, hat ihm immer das Handy aus der Hand gepfeffert, dass das da über die Straße geflogen ist. Dann hat sich die Sache erledigt gehabt.
Eine ganz interessante ist halt auch immer mit der Umgang mit Presse. Ja, ich weiß gar nicht, das hatten wir glaube ich schon mal so ein bisschen im Dings. Es gibt die Pressefreiheit in Deutschland und die erlaubt es eben, Film und Foto zu machen. Und wenn ihr dann mal auf so einen Fall zukommt und ihr meint, die Presse doch ein wenig wegzuscheuchen, weil sie euch stören vielleicht im Einsatzgebiet, dann könnt ihr das durchaus machen, aber es geht nicht, dass ihr sagt, ja, die Gaffer, die Zuschauer, wie auch immer, die dürfen bis hierhin, die Presse, die geht mal schön weiter nach hinten, weil die könnten ja ranzoomen. Das geht nicht, das dürft ihr nicht, ja. Also, wie gesagt, wenn sie euch stören an der Einsatzstelle, stören in Form von eurem Einsatz eben behindern, dann habt ihr natürlich das Recht, ihn darauf hinzuweisen, hinter eine Absperrung, meinetwegen auch eine imaginäre erstmal zu gehen. Alles andere dann bitte nicht. Und bitte passt immer auf, was ihr sagt. Ja, haut nicht irgendwas raus hier, was zum Einsatz geschehen hat, was ihr gerade festgestellt habt, sondern einfach nur, möchten sie bitten und geht nicht auf Fragen ein. Die wissen ganz genau, wie es funktioniert und wie sie euch Informationen rausloggen können. Wir wollen die Presse nicht schlecht machen. Wir wollen ja alle mal was in der Zeitung lesen, was passiert ist. Aber da muss man wirklich immer ein bisschen aufpassen an der Einsatzstelle. Ne? Man ist ja auch ein bisschen aufgeregt.
Ich muss sagen, wir sind ja zeitlich schon wieder gerade, merke ich, habe gerade mal kurz auf die Uhr geguckt, schon wieder voll im Game. Ne?
Hätte ich nicht gedacht, dass wir damit wirklich was füllen. Ich würde mal ganz spontan jetzt deinen Kopf anstrengen wollen, noch bevor wir das Ganze beenden. Und zwar, was sind so deine witzigsten Leitstellenmeldungen, wo du immer sagst, so, ja.
Also ich muss sagen, eine Geschichte, die ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Da fragt man sich so, jetzt hatte ich eine meiner ersten Schichten alleine auf dem Rettungswagen, also nicht ich alleine, aber als Fahrzeugführer. Und da ging dann morgens der Melder irgendwie um 8.30 Uhr, war ein Samstag, die Stadt war noch am Aufwachen. Und das war jetzt keine Riesenstadt wie Köln, sondern ein bisschen kleiner, 200.000, 300.000 Einwohner, wo halt ein Rettungswagen noch was Außergewöhnliches ist, wenn der mit Blaulicht da vorbeifährt.
Hallo, Rostock hat 200.000 Einwohner, was soll das denn heißen? Und wir haben hier 14,
ja,
15
gut.
Einwohner.
Jedenfalls ging dann der Melder und dann stand da einfach nur drauf, Notfall 1, also ein Rettungswagen auf der Straße, Schussverletzung, Lage sicher.
What?
So, wo ich mir dann so frage, okay, Poll auf Anfahrt, übrigens im Anfahrtshinweis, wo ich mich frage, okay, wer hat jetzt hier gerade entschieden, dass die Lage sicher ist? Wieso eigentlich kein Notarzt? Wieso wird hier überhaupt geschossen? Also, dann frage ich mich so die Leitstelle einfach, so reingeschrieben, auch Schussverletzung, Lage sicher, Punkt und tschüss, so nach dem Motto. War tatsächlich eine Schussverletzung, jetzt nicht so krass, wie man sich das vorstellt irgendwie, also die Kugel steckte da irgendwo im Brustbereich, hat jetzt aber da nichts groß getroffen, war jetzt auch nicht irgendwie so eine krasse Handfeuerwaffe, aber ich fand's krass, die Polizei ist ja auch nur mit einem Streifenwagen hingefahren und wieder mit einem Rettungswagen, der Patient stand da, hat uns da so das Einschussloch gezeigt, ja, aber denkt man sich auch wieder so typisch, so Lage sicher, Schussverletzung,
ja.
Wie geht denn das zusammen? Das ist genau wie dieses klassische immer, da wirst du wahrscheinlich auch ein Lied von singen können. Da kann man eigentlich da kann man eine Wette drauf abschließen. Dieses klassische Verkehrsunfall 1, Bus mit Vollbremsung oder Bus gegen PKW, Fahrt mal gucken 1 kann man es auch nennen. Denn Bus macht eine Vollbremsung, keine Ahnung, Formel ASEAC, Formel KVB, ich weiß nicht, wie bei euch da die Verkehrsbetriebe heißen oben.
RSAG, Rostocker Straßenbahn AG. Mhm.
Ja, und das ist immer ganz klassisch, die machen eine Vollbremsung, haben einen Unfall und in so einem Bus sind natürlich viele Beteiligte oder Personen. Dann sagt der Busfahrer, ruft einfach nur seine Leitstelle an, ja, immer, hier ist ein Unfall, hatte ich gerade, oder eine Vollbremsung, hier sind so, ist einer verletzt. Der fragt ja dann nicht da erstmal groß rum. Und ja, das ist dann immer so, man kommt dann mit dem Rettungswagen an, geht dann in den Bus rein, wer ist verletzt? 10 Leute heben die Hand und dann ist es immer ein Manf im Prinzip. Also da kann man wirklich eine Wette drauf abschließen. Jeder Busunfall ist mindestens 2 Beteiligte.
Ich kann es dir verstehen, also da können wir wirklich Wetten abschließen. Das würde jetzt aber, also ich glaube, wir könnten, wenn wir so ein Thema ansprechen, da könnte jeder irgendwie was dazu erzählen. Das würde unsere die Zeit jetzt sprengen. Aber ich meine, wir wurden ja auch schon gelobt, dass wir letztes Mal über 1,5 Stunden gequatscht haben, weil die Leute scheinbar immer länger spazieren gehen jetzt mittlerweile oder Hausaufgaben machen.
Die passen also, sich uns an.
Also es gab Eltern, die haben mir geschrieben, ja, sie finden das ganz toll, dass der letzte Podcast so lange ging. Sie haben ihren Sohn noch nie so lange Hausaufgaben machen sehen. Ja, und als sie gefragt haben, was hast du gemacht? Ja, also Leitstellenmeldungen sind immer wieder interessant, aber es ist auch interessant, manchmal, die benutzen ja auch bei uns ein System, ich glaube, es heißt NOAS und ein Abfrageschema. Und da kommen teilweise die sehr lustigsten Sachen raus. Und wenn du dann eben zum Einsatz fährst und es ist was komplett anderes, denkst du auch so, wie bitte kam der auf diese Meldung? Und du hast aber manchmal auch Anrufe von der Stelle, die dann auch sagen, ey, tut mir wirklich leid, aber es ist so und so und folgendermaßen und das dürft ihr nicht falsch verstehen. Bloß für so einen Anruf hat die Leitstellennummer halt nicht immer Zeit. Ne? Wenn es dann noch ein bisschen mehr brennt, dann schicken die einfach einen Rettungswagen hin, der kann sich auch selbst eine Lage machen. Aber immer wieder witzig, was da manchmal doch gemeldet wird. Ne? Ja, genau. Mein Lieber. Boah, das war ja schon wieder bei
haben wir wieder eine Stunde gequatscht.
Krass.
Der Chris, der hat was vorbereitet oder in Planung, was ich sehr cool finde. Mhm. Oder die Idee sehr cool. Und zwar gibt es bald die Möglichkeit, mit euren Fragen in diesen Podcast zu kommen.
Oh ja.
Erzähl doch mal, was du da planst.
Wir werden euch eine Telefonnummer bald sagen, auch über die Social Medias, also bleibt bereit. Da wird dann ein kleiner Anrufbeantworter geschalten sein, auf dem ihr uns eure Fragen, Feedback, Geschichten, was auch immer, rauflabern könnt. Näheres erfahrt ihr demnächst, wie gesagt, auf Instagram, TikTok oder sonst irgendwo, wo wir es raufpacken oder im nächsten Podcast. Und da ruft ihr dann einfach an, ist eine ganz normale Festnetznummer, müsst ihr jetzt nichts Neues zahlen, wir kriegen auch kein Geld für. Und da freuen wir uns, vielleicht hören wir dann die eine oder andere Story mal von euch in unserem Retterview, nämlich Teil Nummer 5 oder 6. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Aber ich kann jetzt schon sagen, also jetzt am Sonntag, es war wieder herrlich. Ich werde jetzt gleich die Sonne genießen, weil bei uns scheint sie nämlich ganz toll. Bei dir?
Nee, bei uns ist, ich würde nicht mal Sonne, Wolken weg, es ist einfach nur grau.
Kick mal da hinten in meinem möhligen Zimmer, siehst du das Fenster und dann hast du hier, das ist Sonne. Schön. Ja, genau. Wunderbar, es hat mich gefreut, mein Lieber, dass du wieder mit dabei warst. Wann sehen wir uns jetzt eigentlich mal physisch? Wie sieht eure Inzidenz gerade aus?
Ja. Steigend. Ach, also es geht wieder nach oben.
Ah,
also
21. März 2021 zeigt immer noch keine Aussicht auf physische Treffen. Bei uns sind wir jetzt gerade bei 22. Ist das eine Zahl?
Krass, wie macht ihr das denn?
Ja, wir haben.
Testet ihr einfach nicht,
das
oder?
Werde ich, nee, ja, schöner Spruch, den ich noch gesehen habe als Resümee. Ja, vom mehr Testen können auch mehr positiv sein. Ja, und wenn man mehr IQ-Tests machen würde, dann würde man auch merken, dass mehr Idioten auf der Straße unterwegs sind. Fand ich ein schöner Spruch letztens bei einem Gastronomen, der das einfach rausgeschrieben hat. Ja, woran liegt, keine Ahnung, ob wir bessere Nachverfolgung haben, weil das Gesundheitsamt gestärkt wurde bei uns. Man weiß es nicht, man testet noch. Ja. In diesem Sinne, ja, freut es uns, dass ihr wieder zugehört habt. Bleibt gesund, denkt dran, auch ihr sorgt dafür, dass unsere Inzidenzen sinken. Also macht nicht so viel Blödsinn, dass wir endlich mal alle uns wieder treffen können und ihr uns vielleicht auch mal physisch irgendwo mal sehen könnt. Könnt mir so auf der Domplatte so ein Treffen vorstellen mit dir und plötzlich 50 Klassiker. Anderen synkopierenden Mädels und Jungs. Ja.
Ja,
das war's, Luis.
Gut.
Es war
mir wie immer eine Freude.
Absolut, ein inneres Blumenpflücken. Bis zum nächsten Mal bei Teil
ich
Nummer 5.
Ich wünsche euch was.
Ciao.
Ciao, ciao.
Retterview.
Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Sprechwunsch und Sammy Split. Du hast selbst etwas, was du anderen mitteilen möchtest, zum Beispiel eine Retterstory, eine Frage an uns oder ein Feedback, dann ruf uns jetzt einfach an 0381 873 98112. Wir freuen uns auf deine Nachricht und vielleicht bist du auch im nächsten Teil unseres Podcasts dabei.